Also Führung richtet sich aus meiner Sicht natürlich immer auf den Kunden. Denn mit dem Kunden lebt und stirbt ein Unternehmen. Ohne Kunden gibt es kein Unternehmen. Und das ist das Erste, was ich verstehen muss. Der Kunde soll sich nicht in die von den Unternehmen vorgedachten Abläufe fügen. Das wäre für mich Begriff Company First. Also die Company steht an erster Stelle, die Effizienz des Unternehmens steht an erster Stelle. Das macht ein Unternehmen kalt. Und in einem kalten Unternehmen passiert eben weder Freude noch Wärme noch Lachen. Und da passiert vielleicht Kundenzufriedenheit, weil die Prozesse stimmen und abgearbeitet werden. Aber was wir in Wirklichkeit brauchen, ist eben die Kundenbegeisterung.
Ja, hallo, hier ist dein Podcast Love to Lead für New Work und New Leadership von Vitasch und Partner. Wir haben uns schon seit vielen Jahren das Motto Inspiring Leaders and Organizations auf die Fahne geschrieben und begleiten gerne Führungskräfte und Organisationen bei der Transformation. Ich bin Barbara Vitasch und freue mich, dass du uns auch heute wieder deine Zeit und dein Ohr schenkst. Ja, und mein heutiger Gast ist Anne M. Schüller. Anne, ich freue mich riesig, dass du heute Zeit gefunden hast, mit mir in meinem virtuellen Podcast-Studio einen Blick auf New Work und New Leadership zu werfen.
Ja, freue mich auch. Danke für die Einladung.
Ja, total gerne. Ja, du bist ja gestern noch in Wien gewesen. Das heißt, du bist ja sehr umtriebig und gibst dein Wissen, deine Erfahrung auf der großen Bühne in deinen Büchern weiter. Und wir haben uns im Vorfeld ja Gedanken dazu gemacht, wie könnte denn ein guter Titel für diese Episode sein, die wir uns jetzt heute hier vereinbart haben. Und da kam deine Idee, dass du sagst, der Kunde führt und die Führungskräfte sorgen dafür, dass Mitarbeitende diesem Kunden folgen können. Und das haben wir jetzt ausgewählt. Und ja, ich freue mich, dass wir wirklich mal einen Blick auf Führung von außen auf das Ganze werfen können.
Gut.
Ja. Wenn ich die KI befrage, das heißt, das ist ja eigentlich so heute unser neues Wikipedia geworden, dann sagt es mir knapp, du hast in den 90er Jahren als Marketingdirektorin der Accor Hotellerie in Deutschland sehr erfolgreich gearbeitet und warst damals für 250 Hotels unter internationalen Marken, wie zum Beispiel Ibis, Novotel, Sofitel, verantwortlich. Du wurdest ausgezeichnet mit dem, jetzt muss ich mal schauen, Bernache d'Or 98 und diversen HSMA-Preisen.
Ja, für verschiedene Marketingkampagnen war das, ja.
Das war die Marketingkampagnen. Das heißt, wir beide kommen ja aus dem Marketing, ich komme dann noch aus dem Vertrieb. Das heißt, unser Thema, was ist denn für den Gast oder was ist bei dem Kunden, was kommt da wirklich in der Führung an, ist auch immer wieder unser beider Blick darauf.
Ja.
Du bist heute führende Managementdenkerin, Bestsellerautorin. Ich habe hier gerade zwei deiner Bücher auf meinem Tisch liegen, unter anderem das Touchpoint-Unternehmen und die Orbit-Organisation.
Ja.
Aber du sagst selber, alle zwei Jahre kommt da etwas Neues, weil sich die Zeit ja auch so verändert.
Ja.
Und du bist eine sehr gefragte Keynote-Speakerin, immer mit dem Fokus auf Touchpoints in Unternehmen, auf die Loyalität und auch auf das Empfehlungsmarketing.
Ja.
Und was ganz besonders auszeichnet, ist dein Kunden- und menschenzentriertes Mindset.
Ja.
Das du auch mit dem Konzept Total Loyalty Marketing geprägt hast, gepaart immer mit echter Praxisnähe, innovativen Führungsmodellen, Orbit, Minus 50, da sagst du uns sicher auch noch was dazu, und einer starken Präsenz in der Lehre, wo du auch tätig bist, und Beratung.
Stimmt alles, ja. Hat alles die KI dir erzählt, super.
Ja.
Jetzt stimmt alles. Nichts erfunden, nichts
halluziniert. Ja, hat sie nicht halluziniert. Ja. Anne, du kennst seit über 20 Jahren die Unternehmenswelt, warst in 10 verschiedenen Ländern unterwegs, in leitenden Positionen in internationalen Unternehmen. Du bist schon immer eine Übermorgengestalterin gewesen, oft mit ganz frischen Gedanken und inkonventionellen Tun. Und leider bist du manchmal auch gescheitert, einfach weil wir auch ganz viele Menschen haben, die Altes bewahren wollen und Neues als Bedrohung empfinden.
Ja. Ja?
Also das zeichnet dich auch tatsächlich aus. Mhm. Sag mal, habe ich noch irgendwas vergessen?
Nö, das klingt alles super. Kann ich mit leben. Dankeschön.
Gerne, gerne. Und dann war noch eins, wo du gesagt hast, das habe ich ja noch nie erzählt, eine deiner Marketingkampagnen, die du bei Accor gemacht hast, wo du den ersten Tag, oder vielleicht sagst du es gleich nochmal genau, dass den Slogan oder das Motto rausgegeben, zahlen Sie doch, was Sie wollen.
Ja, genau.
Wie war das?
Ja, ja. Also ich habe das schon oft erzählt, aber im Podcast habe ich das, soweit ich mich erinnere, noch nicht erzählt. Das war damals zu meiner Zeit, Mitte der 90er war das, Ibis wurde in Deutschland mit einem Schlag durch eine Fusion doppelt so groß und es ging darum, die Marke eben sehr schnell bekannt zu machen und auch zu positionieren im Zwei-Sterne-Umfeld mit einem bestimmten Preis, in einem bestimmten Preissegment auch. Und wir haben dann also ganz, ganz mutig die Kampagne zusammen mit einer Werbeagentur eine Kampagne kreiert, die heißt eben Zahlen Sie doch, was Sie wollen. Da durften die Gäste während einer Woche für eine Nacht entscheiden, wie viel ihnen die Übernachtung wert war. So, und da bin ich natürlich gewarnt worden, rechtliche Aspekte, Compliance. Und kein Mensch wird da irgendwas in die Hotelkasse tun. Die Menschen sind doch, die nehmen mit, was sie nehmen, mitnehmen können. Und dem war gar nicht so. Also zunächst mal, damals war es ja noch DM-Zeiten, D-Mark-Zeiten. Die Hotels kosteten damals so um die 120 Euro. Wir kriegten ungefähr immer einen Hunderter, einen glatten Hunderter in die Hotelkasse. Und die Mitarbeiter kriegten 20 Euro Trinkgeld. Ja, also die Mitarbeiter haben in der Woche so viel Trinkgeld gemacht wie sonst in einem Jahr, weil dieses Menschliche und dieses totale Zahlen, die doch was sie wollen, nicht, sie kriegen so, so viel Rabatt, wenn sie dann, sondern dieses totale Offensein, diese totale Freiheit haben uns die Menschen vergolten, einfach mit mehr Trinkgeld. Und die Kampagne hat natürlich riesen Furore gemacht. Wenn wir Social Media gehabt hätten, das wäre eingeschlagen wie eine Bombe, das hätte sich viralisiert. RTL war da, die Bild war da, die wollten eben alle auch wissen, stimmt das wirklich und ist da nicht ein Trick dabei? Und dann haben die Journalisten alles Mögliche ausprobiert. Nein, da war kein Trick dabei. Die konnten machen, was die wollten. Wir hatten also Umsatz plus, wir hatten höhere Bekanntheit, wir hatten auf und schlag eine irre hohe Beliebtheit auch, also sehr positiv besetzt. Und es war insgesamt eine extrem positive Erfahrung, die dann auch verschiedene nachgemacht haben. Ich war an der Stelle eben quasi Vorreiterin gewesen für so ein Preismodell.
Ja. Ja.
Tolle Geschichte.
Genau. Aber das ist ja in vielen Situationen, dass du Vorreiterin bist, dass du Vorbild bist. Ja, und ich denke auch für viele auch wirklich so ein Role Model.
Ja.
Und auch da ist es ja gedacht, von außen sind die Kunden zufrieden. Du erzählst von einer höheren Service-Orientierung der Mitarbeitenden dann auch. Und natürlich hat sich das auch wieder auf Führung ausgedehnt. Aber damit unsere Hörerinnen und Hörer dich noch ein bisschen besser kennenlernen, erzähl uns doch mal, jetzt wo wir hier bei unserem Frühstückscafé sitzen, was sind denn so drei Meilensteine, die dich hierher gebracht haben, wo du heute bist?
Oh mein Gott, nur drei.
Drei, nur drei, ja, genau.
Jetzt muss ich drei wählen. Also das erste, aber das ist außer Konkurrenz, dass ich auf die Welt gekommen bin.
Ja.
Ist ja schon mal ein Meilenstein.
Mach mal noch drei.
Mach mal noch drei. Also was wähle ich? Entscheidende Meilensteine, was wähle ich? Also ja, meine Lehrerin, ich war auf der Grundschule, hatte also meine Lehrerin und die saß bei meinem Papa auf der Couch oder bei meinen Eltern auf der Couch und haben meine Eltern quasi angebettelt, mich aufs Gymnasium zu schicken. Weil das war im Grunde eine Grundvoraussetzung, dass mein Leben überhaupt in diese Richtung gehen konnte. Das war damals noch gar nicht üblich. Ich komme aus Mönchengladbach ursprünglich, das und am Stadtrand. Also Mädchen gingen da noch nicht so selbstverständlich aufs Gymnasium, wie das heute der Fall ist. Und die Lehrerin, die hat eben insistiert und Eltern waren einverstanden. So ging es dann los. Zweiter Meilenstein ist tatsächlich, ich habe dann BWL studiert in Würzburg mit Marketing-Schwerpunkt, habe dann 3 Jahre bei der Bank gearbeitet. Und kam mir so irgendwann nach 3 Jahren, kam ich mir vor wie so ein Dornröschen, so eingesperrt in so eine Bankbeamtenkarriere. Mein Papa war natürlich happy, die Tochter hat bis 65 ausgesorgt. Das ist eine super Laufbahn. Und ich war eben genau mit diesem Dornröschen-Status nie einverstanden und habe mich dann sehr sehr schnell, sehr plötzlich gelöst. Kein Mensch hatte verstanden, was ich da überhaupt mache. Ja, weil also diese Sicherheit der Bank und ich hatte tolle Karriere gemacht. Ich saß dann schon im Vorstandsbereich, in der Vorstandsabteilung, arbeitete direkt dem Vorstand zu. Junge Frau, 3 Jahre, was macht die denn da? Und genau das war also ein zweiter wichtiger Punkt, eben in die große Welt hinauszugehen, um meinen Blickwinkel zu weiten. Ja, weil man muss hinausgehen, man lernt das nicht theoretisch, man lernt das nicht, indem man in den Social Media rumturnt. Man muss hinaus in die Welt, man muss sich das angucken, man muss mit den Menschen reden, man muss es spüren. Ja, man muss die unterschiedlichen Kulturen auch erleben, die Reaktionen der Menschen, die Blickwinkel der Menschen und natürlich, da ich da auch gearbeitet habe, einfach auch die Arbeitssituationen in den verschiedenen Ländern, Unternehmenskulturen und so weiter. Das war eine extrem bereichernde Erfahrung, die mir bis heute eben auch massiv hilft. Ja, dieser Erfahrungsschatz, den man mit einem gewissen Alter mitbringt, der ist heute so unglaublich wichtig, ja, um auch ein bisschen einordnen zu können, was macht die KI, macht die Blödsinn oder bringt die einem tolle Sachen mit im Gepäck. Und ja, der dritte Meilenstein war dann natürlich, als ich mich entschieden habe, selbstständig zu sein. Das war 2001, das ist also jetzt fast 25 Jahre her. Das war im Grunde genommen das, wo ich hin musste. Das war sozusagen mein Lebensziel, hier den Unternehmen, den Menschen zu helfen, die Dinge ein bisschen besser zu machen in jeder Hinsicht.
Ja, wir haben ja einige Parallelen. Also ich bin auch sehr früh ins Ausland gegangen. Ja. Meine Eltern haben versucht, mich wirklich zurückzuhalten und ich hatte damals ein Angebot, für 3 Jahre nach Spanien zu gehen und dann nach 3 Jahren oder vor 3 Jahren habe ich angefangen, mich von dem Land zu verabschieden und dann fehlte mir dieses noch und jenes noch und dann wurden 14 Jahre daraus. Oi. Und die Rückkehr war dann tatsächlich so schwierig, dass ich einen echten Reverse Culture Shock bekommen habe. Ja. Die Selbstständigkeit haben wir auch ungefähr zur gleichen Zeit gemacht und ich kann mir gar nicht vorstellen, einen anderen Schritt gemacht zu haben. Ja, und wie gesagt, Marketingwelt, Hotelwelt, also ich habe auch in der Beratung sehr viele Hotels, auch Hotelketten unterstützt. Und da sehen wir ja, dass es so wichtig ist, dass die Mitarbeitenden eben auch Freude an der Arbeit haben. Ja. Und auch das kenne ich. Ja, dass dann durchaus Freude als eines der Werte ist, die auf jeder Mitarbeiterkarte abgedruckt ist. Und dann hatte ich es erlebt, dass in einem Hotel dann der neue CEO ein Banker war und der sagte aber, nee, wir brauchen einen anderen Wert. Und der heißt Effizienz. Anstatt Freude war es dann Effizienz. Und wir merken es tatsächlich, dass dann sowohl die Gästezufriedenheit wie auch die Mitarbeiterzufriedenheit nachlässt. Ja, und das stellst du ja auch immer wieder in den Fokus. Ja. Wir haben gesagt, wir sind Gemeinschaftsmenschen und wir freuen uns, wenn da draußen etwas entsteht. Aber lass uns das wirklich auch von draußen anschauen, ne? Weil oftmals wird der Kunde mundtot gemacht und anstatt im Zentrum zu stehen, nehmen wir ihn einfach irgendwie mit. Ja. Und das war ja das, wo wir auch in diesem Podcast in der Vorarbeit gesagt haben, in der Vorbesprechung gesagt haben, naja, lasst uns den Fokus darauf legen, wie können wir denn die Liebe zur Führung und auch zur Kundenführung überhaupt wieder wachküssen. Was ist das vorhin von dem Dornröschen gesagt? Ne? Ja. Du verstehst ja die Unternehmen als ein Netz aus Touchpoints. Mhm. Und du siehst ja auch, dass es immer wieder kundenzentriert sein muss, dass die Mitarbeitenden eigenverantwortlich gut vernetzt sind. Was ist denn wohl die Kernidee für dich von Führung? Wie können wir das verstehen?
Ja. Also Führung richtet sich aus meiner Sicht natürlich immer auf den Kunden. Denn mit dem Kunden lebt und stirbt ein Unternehmen. Ohne Kunden gibt es kein Unternehmen. Und das ist das Erste, was ich verstehen muss. Der Kunde soll sich nicht in die von den Unternehmen vorgedachten Abläufe fügen. Das wäre für mich Begriff Company First. Also die Company steht an erster Stelle, die Effizienz des Unternehmens steht an erster Stelle. Das macht ein Unternehmen kalt. Und in einem kalten Unternehmen passiert eben weder Freude noch Wärme noch Lachen. Und da passiert vielleicht Kundenzufriedenheit, weil die Prozesse stimmen und abgearbeitet werden. Aber was wir in Wirklichkeit brauchen, ist eben die Kundenbegeisterung. Nur der begeisterte Kunde, der immer wieder kommt und das Wichtigste auch bereithält, was ich vom Kunden bekommen kann. Und das ist Mundpropaganda und das ist Weiterempfehlung. Ja. Ja, der Kunde als kostenloser Verkäufer, das ist das ultimative Ziel und das muss ein Unternehmen erreichen, sonst gibt es dieses Unternehmen womöglich morgen oder übermorgen nicht mehr. Und das ist nicht auf dem Effizienzweg zu schaffen, nicht über Zahlen, Daten, Fakten zu meistern, sondern das geht über gute Gefühle, über Geschichten und über ein bisschen Magie.
Ja, und wir haben ja auch oftmals diese Führungsprinzipien. Ja, und da sind wir ja als Fairness und ja, Kommunikation. Und da hattest du aber auch wieder gesagt, das ist der Kundenfokus. Den haben wir oftmals gar nicht in unseren Führungsprinzipien. Ja. Was habt denn da?
Den haben wir sogar in aller Regel nicht drin. Ja, wir, die Unternehmen reden über Kundenzentrierung. Das ist ja ein sehr geläufiger Begriff. Kundenorientierung, Kundenfokus, ist ja Kundenzentrierung. Also der Kunde steht im Zentrum, wenn man den Unternehmen, den Managern, den Menschen da dort zuhört. Und dann guckt man sich die Welt des Unternehmens an und da ist gar nichts. Also ich nehme gerade mal so ein Organigramm. Ja, ja, oben einsam der Chef. Darunter in Kästchen eingesperrt die brave Gefolgsmannschaft, Mitarbeiter, also die sozusagen im Tagesgeschäft das Ganze gestalten, kommen nicht vor, Kunden kommen schon gar nicht vor und schon gar nicht im Zentrum. Also man feiert sich sozusagen selbst. Ja, da ist mein erster Hinweis, verändert euer Bild des Organigramms. Und man sagt mir, das ist ja nur ein Bild. Ich sage, das ist eben kein Bild. Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte und ihr verändert das Bild und ihr stellt den Kunden ins Zentrum und ihr macht aus eckig rund und bunt, ja, und schon verändert sich alles in der Unternehmenskultur und der Kunde wird es spüren und er wird es vergelten mit mehr Geld und mit Weiterempfehlungen und mit Mundpropaganda online und offline. So, erster Schritt. Zweiter Schritt, Kundennähe. Kundennähe bedeutet, alle Manager haben mit Kunden zu tun, um tatsächlich zu erleben, wie geht's den Kunden, wie ticken die Kunden, was wollen die Kunden, was wollen die gar nicht erreichen. Die meisten Führungskräfte haben überhaupt noch nie mit Kunden gesprochen. Man steuert den Kunden von seinen Dashboards aus, über Zahlen, Daten und Fakten. Ja. Und das ist eine Basis, die brauche ich auch, aber darüber brauche ich auch das Erlebnis mit dem Kunden zusammen und vor allen Dingen, ich brauche selber das Erlebnis, wie geht's dem Kunden bei uns. Beispiel, da gibt es einen Hersteller von Erwachsenenwindeln und dann hat man die Manager dazu verdonnert, 14 Tage lang, 24 Stunden, 7 Tage die Woche die Windeln zu tragen mit allem, was dazu gehört. Das ist Kundennähe, weil jetzt erlebe ich exakt das, was der Kunde auch erlebt. Ja. Und sowas passiert in den wenigsten Unternehmen. Oder drittes Beispiel, also nur jetzt, um mal wieder drei zu nehmen, im Meeting. Ja, was ist der erste Tagesordnungspunkt im Meeting? Zahlen, Daten, Fakten. Wir reden über Internas, wir reden über Effizienz, wir reden über Budget, wir reden über Ziele und so weiter. Wir über uns. Der Kunde kommt gar nicht vor. In den meisten Meetings kommt der Kunde nicht vor. Die ganze Zeit redet man über sich selbst, über Interna und so weiter. Mhm. Also in meinen Meetings steht der Kunde an erster Stelle und natürlich eine positive Geschichte, jetzt nicht klagen und jammern, was wieder alles nicht funktioniert hat, sondern die Geschichte, wo wir den Kunden glücklich gemacht haben, begeistert haben, ihn zum Empfehler gemacht haben. Das ist die Geschichte, die an den Anfang eines Meetings gehört und die erzählt natürlich nicht der Chef, sondern die erzählen die Mitarbeiter, die an dieser Geschichte mitgewirkt haben. Und schon habe ich wieder den Kunden an der ersten Stelle. Ich muss es drinnen sichtbar machen, dass der Mitarbeiter versteht, das gilt für uns und so wollen wir es da draußen auch leben.
Genau. Ja, wir kennen das ja, also Jeff Bezos sagt das ja immer wieder von Amazon. Er hat einen Platz für den Kunden am Meetingtisch. Ja, also das heißt, wird immer wieder hingewiesen und gesagt, was sagt jetzt der Kunde dazu? Ja. Ja, dass es wirklich dann auch plakativ ist. Da ist also auch ein Raum und der nimmt in dem System auch etwas ein mit seiner Meinung. Auch die ist natürlich von den einzelnen Mitarbeitenden oder Führungskräften, die da sind. Ja, wir versuchen es, also er lebt es vor und wir versuchen ja mit Design Thinking, also auch immer wieder uns in die Persona hineinzuversetzen. Und wenn ich dann hinterher in dem Projekt sage, ja, jetzt holt doch wirklich mal den Kunden mit dazu. Ist doch nicht so schwierig. Ladet doch einfach mal einige Kunden ein, damit die hier in dem Meeting, wenn wir vielleicht noch in der Entwicklung sind, einfach mal ihre Meinung dazu sagen, es ausprobieren können. Dann ist ganz eigenartig eine große Angst vor dem Kunden da. Das ist vielleicht gar nicht so in der Hotellerie, weil die meisten haben ja immer wieder Kontakt. Aber trotz alledem, ich habe eine Rezeptionstheke dazwischen. Also auch da bin ich gar nicht so nah an dem Menschen, wie ich immer glaube. Aber wenn ich dann noch in die Bank gehe und sage, jetzt lade doch endlich mal Kunden ein, dass die euch ein Feedback geben zu den neuen Prozessen, dann besteht eine wahnsinnig große Angst vor dem Kunden. Ja. Und da denke ich mir tatsächlich, Was können denn Führungskräfte tun? Welche Rollen haben denn die Führungskräfte, um das praktisch auch wirklich zu leben, diese Nähe, diesen Kunden auch immer wieder im Haus zu haben, oder?
Also der erste Punkt ist natürlich Role Model als Vorbild eben auch zu zeigen, ich selber bin nah am Kunden. Ja, wenn ich ein Callcenter habe, dann gehe ich ins Callcenter und rede mit dem Kunden. Das heißt, ich nehme Anrufe an, ich höre nicht nur passiv zu, wie der Callcenter-Mitarbeiter, der Agent mit dem Kunden spricht, sondern ich nehme selber entsprechend Anrufe an. Also diese O-Töne des Kunden zu erleben, die sind unglaublich wichtig. Ja. Und lieber noch, als den Kunden einzuladen in ein Setting, wo der Kunde genau weiß, so jetzt soll er in einem bestimmten Punkt Feedback geben, ist das Originalerleben am Kunden. Also original zu erleben, wie geht's dem Kunden? Und das kann man noch viel besser machen durch Beobachten, als durch gezielte Fragestellungen mit Fragebögen den Kunden beobachten. Und da gibt's, darf ich das Beispiel erzählen? Oder wir haben ja eine gewisse Zeitspanne auch, aber ein Beispiel macht sich oft so klar. Da gab's mal eine Geschichte mit einem amerikanischen Windelhersteller und der hatte Windeln hergestellt für die etwas größeren Kinder schon, also die schon laufen können. Also die noch mit der Windelbox dann durch die Gegend laufen wie die Wilden. Und er hatte festgestellt, dass die so gar nicht so gerne gekauft werden. Und hat dann versucht, eben festzustellen, erst mit einem Fragebogen, warum mögen die Eltern oder die Mütter, manche Väter, warum mögen die Windeln die nicht und wo wird die Windel gewechselt? Und die Eltern hatten zunächst also ganz korrekt geantwortet, wir gehen dann in die Toilette und da gibt's dann eben diesen Windeltisch und da wechseln wir die Windel, alles wunderbar. Und dann hat man eben beobachtet, was die Menschen wirklich tun. Und das ist der Unterschied zwischen, ich nehme an der Befragung teil und erzähle brav, was die hören wollen oder was so üblich ist, was man dann so macht als Kunde, als Mutter, als Papa in dem Sinne. Und die haben festgestellt, die Windel wird gar nicht am Windeltisch gewechselt, weil die Kinder laufen können, die wollen ja gar nicht mehr auf dem Windeltisch liegen, sondern die werden irgendwann, dann schnappe ich mir das Kind und versuche dem in seiner Wildheit die Windel an- und auszuziehen. Und diese Windel war sehr unpraktisch, wenn man es so machen muss. Und dann hat man eben über diese Beobachtung bessere Windeln hergestellt, die ich auch mit einer Hand eben manövrieren kann. Und schon war die Windel ein Volltreffer. Also beobachten ist fast noch ein bisschen, als die Kunden befragen, eine Geschichte. Und die andere Geschichte ist, ich warte gar nicht, bis ein Produkt fertig ist, um dann den Kunden zu befragen, wie gefällt es ihm denn, sondern ich beziehe den schon in der Mache mit ein. Dass du hast das Stichwort ja gebracht, Design Thinking macht das, dass der Kunde bereits in der Phase der Erstellung eines Produktes oder einer Lösung, eines Services mit involviert ist. Ja, Beispiel an der Stelle immer gerne genommen, noch eine App. Also die Unternehmen machen noch eine App, weil die Entwickler Apps gut können und Apps lieben und gar nicht fragen, braucht der Kunde das denn überhaupt? Ja, und dann ist in einem sehr frühen Zustand, gehe ich eben, was weiß ich, ich habe eine App für junge Leute, da gehe ich an die Uni und spendiere den Drink und schaue denen über die Schulter. Ich frage die gar nicht, sondern das Beobachten ist fast noch wertvoller. Ich schaue denen über die Schulter, wie die mit der App manövrieren und welche Bemerkungen die dazu machen und kriege dann sehr schnell in einer sehr frühen Phase schon das Feedback. Und das sind so zwei Punkte, die ich sehr empfehlen würde. Beobachten und in der Entstehungsphase unbedingt die Kunden schon involvieren.
Und nun eine kleine Werbebotschaft in eigener Sache. Neulich hat mir eine Entscheidungsträgerin geschrieben, die regelmäßig meinen Podcast hört. Sie meinte, Barbara, ich mag deinen Podcast total und höre immer gerne in die verschiedenen Interviews zu Leadership. Doch sag mal, machst du eigentlich auch Programme zu Leadership-Entwicklung? Das wäre bei uns im Top-Management wirklich der nächste wichtige Schritt. Ja, da musste ich erstmal schmunzeln, weil genau das ja seit 25 Jahren mein tägliches Business ist. Love to Lead ist für mich ein Herzensprojekt, weil es so wichtig ist, an den richtigen Hebeln anzusetzen, bei der Organisation, bei den Teams und bei jedem Einzelnen. Ich begleite Führungskräfte und Organisationen in Veränderungsprozessen als Sparringspartnerin fürs Top-Management, Executive und Agile Coach, Trainerin und Organisationsberaterin im Deutsch, Englisch und Spanisch sprechenden Raum, vor Ort oder auch online. Ja, wenn du also Lust hast, Leadership und Zusammenarbeit in deinem Unternehmen weiterzuentwickeln, dann melde dich gerne bei mir. Ich freue mich auf den Austausch. So, und jetzt geht's weiter mit der heutigen Episode.
Ja.
Das ist so ein bisschen wie diese Platin-Regel, ne? Also wenn wir sagen, führe Menschen so, wie sie selbst geführt werden wollen, wäre es eigentlich so, entwickle ein Produkt, was der Kunde wirklich haben möchte, ne? Und da sind wir ja weiter davon entfernt zu sagen, na ja, gut, die Kunden wissen das ja teilweise gar nicht. Und wenn du sie einbindest und sie das schon ausprobieren können in einem sehr frühen Stadium, dann können sie mitgestalten. Und damit bist du natürlich da schon auf der sichereren Seite. Und Führungskräfte haben natürlich da die Aufgabe, dass sie ein kundenzentrierter Kulturentwickler sind, also jetzt nicht nur ein Produktentwickler, weil nicht alle sind im Produkt, in der Produktentwicklung, aber wirklich diese entsprechende Kultur dafür auch zu entwickeln, ja, damit dann eben auch diese Liebe zum Führen, wie schaffen wir das tatsächlich, da draußen auch die Menschen zu sehen?
Ja, ja. Und das ist der entscheidende Punkt, ja. Und das ist im Grunde genommen unser Mehrwert. Ja, also wenn die KI sich weiterentwickelt, das Einzige, was wir dem noch zusätzlich geben können, der KI als Basis, um uns zu assistieren, das Einzige, was wir dann noch in die Welt bringen können, was den ganz großen Unterschied macht, ist die Menschlichkeit. Ja, und zur Menschlichkeit gehört eben auch ein Stück weit die Liebe, also in Anführungszeichen Menschen mögen, Menschen lieben und wollen und lieben und wollen, dass es den Menschen gut geht. Und das ist eben, wie du eingangs gesagt hast, das ist zunächst der Mitarbeiter. Ja, Kundenorientierung oder Kundenzentrierung beginnt immer drinnen im Unternehmen. Zunächst muss es drinnen stimmen, nicht nur die Prozesse und nicht nur die Strukturen und die Abläufe, sondern auch die Kultur. Ja, und es muss eine Kultur sein, absoluter Menschlichkeit, indem wir das Menschliche in den Vordergrund stellen. Und ich überschreibt das immer gern mit lachendes Unternehmen. Ja, da ist schon so viel drin, diese Heiterkeit, diese Freude, diese Grundheiterkeit, diese Grundfreude, die ich einfach brauche, weil Mitarbeiter sind keine Zauberer, die können keine schlechte Stimmung drinnen zu einer guten Stimme draußen beim Kunden machen. Ja, und je mehr der Kunde involviert ist, auch in Servicebereichen, umso mehr spürt der Kunde natürlich genau, hier habe ich kein lachendes Unternehmen, ich habe ein toxisches, ich habe ein vergiftetes Unternehmen und in solchen Unternehmen wollen die Kunden nicht sein. Also drinnen, das ist die Basis, Menschlichkeit, ja, wir können sagen, ganz viel Freude, ganz viel Humor und zwischenmenschliche Liebe, das sind so Grundvoraussetzungen, die ich in der Unternehmenskultur brauche und dann schwappt das zum Kunden rüber. Dementsprechend. Und das ist schon mal ein ganz wichtiger Schritt.
Du hast im Vorfeld ja gesagt, das ist sozusagen wirklich ein Paradigmenwechsel, vor dem wir da stehen. Ne? Ja. Also weg von dem Führung nach innen, also wo sind unsere KPIs, wo sind unsere Budgets, wo ist die Kontrolle, was sind die Abteilungsergebnisse, wie spielen wir das gegeneinander, um die Leute auch in den Wettbewerb zu bringen. Dann lieber diese Führung für außen. Also ich habe das ganz toll gefunden, dass es nicht nach außen, sondern dieses für. Ich mache etwas für das Kundenerlebnis. Ja. Ich mache etwas dafür, dass der Kunde mir loyal bleibt, dass der mich weiterempfiehlt. All das ist ja dann Paradigmenwechsel.
Ja, absolut. Ja. Also im Grunde, also die Bücher, vor allen Dingen dieses Touchpoint-Management, das ist ja mehr als 10 Jahre alt. Ja, also diese Dinge predige ich seit Jahren oder Total Loyalty Marketing, was du eingangs erwähnt hast, das Buch ist aus 2002, ist immer noch am Markt, ich glaube, ist jetzt 7. Auflage oder so. Also diese grundsätzliche Denke, die ist eigentlich Basis, aber die hat über dieses ganze Zahlenfixiertsein, hat das eigentlich eher gelitten, als sich das entsprechend verstärkt und verbessert hat. Also es war immer stärker die Effizienz und die Kennzahlen und die Dashboards und die Strukturen und die Prozesse und die Kontrolle auch über das Abarbeiten eines Prozesses. Ja, und aus Sicht des Kunden, und so müssen wir ja rangehen, wir müssen es durch den Blickwinkel, durch die Brille sozusagen des Kunden betrachtet. Alles, was Strukturen und Prozess, das ist basic. Ja, dass es funktional stimmt, das erwartet der Kunde. Das ist gar nichts. Das ist aus Sicht des Kunden ist das selbstverständlich. Und selbst erst wenn über dieses funktional Prozesse stimmen, Abläufe stimmen, gut abgearbeitet, wenn jetzt eben noch so ein kleines bisschen gutes Gefühl und Herzenswärme, dieses Warm Glow, wie die Amerikaner sagen, dieses Herzenswärme, warme Gefühl, wenn das dazu kommt, dann ist der Kunde begeistert und dann bleibt er treu und dann empfiehlt er weiter.
Ja, lass uns nochmal über die Führungsprinzipien, die ich vorhin mal ganz kurz angeschnitten habe. Führungsprinzipien im Alltag. Ja, also was braucht es da denn an diesen Touchpoints? Oder was braucht es dann in den Meetings? Was sind denn eventuell Rituale? Oder was würdest du empfehlen, was an den Führungsprinzipien ja, vereinbart werden sollte?
Ja, also zunächst einmal ist es diese Grundsatzentscheidung einer Führungskraft, den Mitarbeitern einen maximalen Freiraum zu geben, damit sie eben an diesen einzelnen Touchpoints, also ich übersetze Touchpoint ja auch mit Berührungspunkt, nicht mit Kontaktpunkt. Ja. Kontaktpunkt wäre das Funktionale, Berührungspunkt ist das Zwischenmenschliche. Was auch durchscheint immer dann, wenn es eine reine Online-Berührung ist, da erscheint bei diesem Touchpoint auch immer diese Menschlichkeit durch, die derjenige, der diesen Touchpoint gestaltet hatte, im Kopf hatte. Das scheint durch, ob es ein reines funktionelles oder eben einfach auch ein warmes Miteinander ist. Selbst online scheint das durch. Und da brauchen die Mitarbeiter den Freiraum. Ja, wenn die zu stark im Käfig sind von Strukturen und Prozesse und der wird eben einmal im Jahr bewertet dafür, dass er alle seine Prozesse gut eingehalten hat, dann wird man den Mitarbeitern natürlich dahin steuern. Menschen verstärken Verhalten, für das die Aufmerksamkeit, Anerkennung, Wertschätzung bekommen. Wenn die Wertschätzung bekommen, dass die Prozesse einhalten, werden die Prozesse einhalten. Ja? Wenn die aber Wertschätzung dafür bekommen, dass die diesen Freiraum eben genutzt haben, um im Kontakt mit dem Kunden etwas Warmes zu tun, nicht nur das kalte Funktionale, sondern das warme Zwischenmenschliche. Und wenn die da etwas so etwas reingebracht haben und bekommen dafür Aufmerksamkeit, Anerkennung, Wertschätzung, dann läuft das in eine andere Richtung. Ja, und dieser Freiraum bedeutet eben auch, dass Fehler passieren dürfen. Also so bin ich sofort bei der Fehlerkultur. Ja, dass eben solche Fehler sein dürfen. Es gibt zwei große Arten von Fehlern, die nicht passieren dürfen. Ein Produkt muss einfach funktionieren und muss die Versprechen müssen eingehalten werden. Fehler aus Schlamperei, Fehler aus Absicht, das darf natürlich alles nicht passieren. Ja. Aber dann gibt es Fehler im Lernen. Und diese Fehler im Lernen, die müssen unterstützt werden, weil wenn ich die Fehler nicht mache, dann kann ich auch nichts lernen. Und wenn ich die Fehler früh machen darf, dann kann ich sie auch früh aus der Welt schaffen. Ja, wie Nike sagt, wir versuchen die Fehler so früh wie möglich zu machen, dann sind wir auch die Ersten, die am Markt beim Kunden dann einen Schritt weiter sind. Und diese beiden Fehlertypen, die muss ich auseinanderhalten und die Mitarbeiter dürfen die Fehler machen in diesen Begeisterungsprozessen beim Kunden und die Mitarbeiter dürfen auch im Operativen ein Maximum an Entscheidungen selber treffen. Diese Verantwortung entsteht erst dann, wenn ich geübt habe, wenn ich gelernt habe. Wir müssen üben, um zu brillieren und den Raum muss ich geben und die Zeit muss ich geben und die Fehler muss ich eingestehen und dann muss ich dem Mitarbeiter am Schluss noch die Entscheidungsgewalt geben über operative Entscheidungen. Das heißt, der Chef zieht sich an den Spielfeldrand zurück und lässt diese Spieler, die jetzt maximal befähigt sind, spielen und die Tore schießen. Und das ist Führung heutzutage, ermöglichen oder ich spreche sogar von der Führungskraft als Katalysator. Der Katalysator, der gibt sich mal kurz in den Prozess rein, um einen Prozess anzustoßen, zu beschleunigen, besser zu machen und dann zieht er sich zurück, dass eben aus dieser Verbesserung heraus etwas Optimales geschehen kann.
Ja, er ist sozusagen der Empowerer und der Enabler. Ja. Und das Beispiel, mit dem steht am Fußballfeld oder am Spielfeld am Rand. Natürlich hat er vorher alles getan, natürlich haben sich alle als Team eingeschworen und sie wissen, wo sie hinspielen, also sie wissen ganz genau, wo das Tor ist. Das heißt, es wird die Richtung vorgegeben, es wird das Miteinander vereinbart, also nicht vorgegeben und dann geht's halt los. Und du sagst auch noch, man sollte also the voice of customer mit voice of employee koppeln. Man sollte es zusammenbringen, sodass du halt wirklich alles von außen oder aber auch von deinen Mitarbeitern, die halt viel mehr Kontakt mit dem Kunden haben, sollte man wirklich bei Veränderungen oder bei Entscheidungen auch immer wieder berücksichtigen.
Absolut.
Ja, jetzt kommen wir schon fast zu unserem Ende, wenn ich auf unsere Uhr schaue. Das heißt, unser Fazit ist, auch wenn wir jetzt an das Spielfeld denken, eine Führungskraft bleibt wichtig, aber nicht mehr als Ansager, sondern sozusagen als Enabler, als Übersetzer, als Ermöglicher, als Coach. Ja. Und damit die eigentliche Führungsinstanz, was wir gesagt haben, eigentlich führt ja der Kunde, das sagen wir in unserer Überschrift und der Episodentitel, damit der wirksam werden kann. Mhm. Ja, Anna, wir kommen allmählich zum Ende und erstmal nochmal ein riesengroßes Dankeschön für dieses tolle Interview, für das tolle Gespräch. Mhm. Was glaubst du denn, wo geht in Zukunft die Reise hin?
Ja, also wir werden auf jeden Fall uns daran gewöhnen, dass die KI ein selbstverständlicher Assistent ist. KI ist wie jede Technologie ein Tool, das mir hilft, besser zu werden. Und so sollten wir KI verstehen, in Tandem mit KI, im Miteinander, nicht im Gegeneinander, nicht aus Angst vor der KI, sondern aus Respekt vor der KI, die mich besser machen kann, die mich als Mensch wachsen lässt und erhöhen kann. So würde ich das sehen. Werden diese Spiele, diese guten Spiele in Zukunft gespielt und ich nutze die KI als Helfershelfer und ich bringe das ein. Das Einzige, was die KI nie können wird, das ist Menschlichkeit. Ja, und ich glaube, über diese Überbetonung der Technologie, die wir im Moment haben, wird es genau diese Gegenbewegung geben und die Menschen werden erkennen, dass dieses Zwischenmenschliche, ja, also diese Wärme auf diesem Warm Glow, von dem ich sprach, dass das das eigentlich Wertvolle ist, was uns ausmacht, gute zwischenmenschliche Beziehungen zu gestalten und auch zu verbessern, dass das das Entscheidende ist. Also ich denke, in diese Richtung geht das und deswegen ist es so unglaublich wichtig, dass wir Mensch sind und Mensch bleiben und dieses Menschliche in die Prozesse reinbringen. Das werden die Kunden auf jeden Fall vergüten und diejenigen, die nur Effizienz machen und nur Zahlen, Daten und Fakten machen, die werden an der Stelle zurückbleiben, weil dort genau dieses Zwischenmenschliche eben
fehlt. Ja, ich sehe auch, also Führung ist eine neue Aufgabe, das heißt sowohl Führung in der KI wie aber auch der Mitarbeitenden und herauszufinden, kann ich denn Zeit gewinnen, wo kann ich sie als Helfer und Helferlein einsetzen, die KI, und dann aber die Zeit, die ich gewonnen habe, dazu zu nutzen, um wirklich an dem Kunden präsent zu sein, miteinander zu arbeiten, uns auszumachen, wie wollen wir in Richtung Kunden unterwegs sein. Und nicht wieder das mit neuen Prozessen und Abläufen und mehr Leistung packen, sondern wirklich die Zeit, die wir gewinnen, dann auch so zu nutzen, dass es hinterher genau da ankommt, wo es hingehört, nach draußen, an den Markt, an den Kunden. Anne, wenn du überlegst, und die Kunden fragen ja wahrscheinlich auch, oder unsere Zuhörerinnen und Zuhörer fragen jetzt auch, was macht dich morgens so lebendig, so motiviert, dass du immer wieder freudig aus dem Bett hüpfst?
Ja, es ist die Neugier auf den Tag, was mir die Tag bringt. Ich bin nicht die Person, die, also wenn es möglich ist, die den Tag sehr stark strukturiert, sondern ich lasse die Dinge auf mich zukommen und ja, habe Freude am Leben nach wie vor, habe Freude an der Arbeit nach wie vor, sehr viel. Habe immer noch Pläne, schreibe gerade an meinem nächsten Buch schon auch. Da wird es um Narrative geben, Narrative für eine bessere Zukunft. Und diese Erzählung, dieses Geschichtenerzählen ist eben auch eines, das zum Menschen so unglaublich dazugehört. Wir sind narrative Wesen und Geschichten faszinieren uns von klein auf und das hört nie auf. Und das ist etwas, das in dieser trockenen Zahlen, Daten, Fakten gesteuerten Welt auch viel zu kurz kommt. Also dieses sich Geschichten erzählen. Und wenn ich eine Sache eben den Leuten an der Stelle noch mitgeben kann, stellt die Geschichte, die positive, erlebte Kundengeschichte, stellt die an den Anfang eures Meetings. Und da werden sich Dinge komplett, sehr schnell und komplett verändern, genau in diese Richtung, die wir brauchen, damit die Kunden kommen, damit die bleiben und damit die uns dafür sorgen, dass es uns in Zukunft auch noch gibt.
Ja, wunderbar. Du, ein großes Dankeschön für deine Zeit, für deine Erfahrungen, für deine Ideen, auch für diesen Ausblick auf das neue Buch. Und unsere Zuhörer, auch danke, dass ihr bisher dran geblieben seid. Es ist sehr, sehr spannend. Wir verlinken die Kontaktdaten von Anne in den Shownotes, sodass ihr sowohl zu ihrer Website wie auch zu ihren unterschiedlichen Social-Media-Profilen kommt und möglicherweise auch schon das neue Buch dann bestellen könnt. Anne, wann kommt's raus?
Ja, das ist im Frühjahr. Also ein Buch braucht ja immer lange, ne? Es ist ein ganz langer Prozess.
Du, ein großes, großes Dankeschön für dieses spannende, lebendige, ja, sehr, sehr freudige Gespräch mit dir. Mir ist die Zeit wie verflogen und schön, dass du da bist.
Danke. Danke, Barbara. Und lieben Gruß an deine Hörer.
Gerne, gerne. Unsere gemeinsame Zeit ist wieder sehr, sehr schnell vergangen. Du hast den Podcast Love to Lead für New Work und New Leadership und für Organisationen und Führungskräfte im Wandel gehört. Danke, dass du wieder deine Zeit mit uns verbracht hast. Und wenn dir unser Podcast gefällt, dann freue ich mich riesig, wenn du diesen in deinem Netzwerk weiterempfiehlst. Ja, und falls du über Spotify oder Apple Podcast hörst, dann gib uns doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung. Das hilft uns dabei, Menschen wie dich zu erreichen, denen es auch ein Anliegen ist, Führung zu lieben und eine Arbeitswelt zu schaffen, in der wir alle gerne mitgestalten wollen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.